Transformation to Go, der Podcast von Kraus & Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen freitags über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute zum Thema, ist dein Funktionsbereich Gallisches Dorf, Werkbank oder Inquisition? Für euch heute im Podcast sind Partner und Geschäftsführer Kevin Pfander sowie unsere Expertin Caroline Zielk. Viel Spaß!
Wir kommen heute zusammen zu einer neuen Podcast-Folge. Dabei habe ich Kevin Pfander. Ich bin Caroline Zielke. Kevin, du bist bei uns Geschäftsführer.
Richtig.
Und dich beschäftigt ja vor allem das Thema, dass du in Funktionsbereichen in Organisationen die Beobachtung machst, dass sie gar nicht mal so gut für unser Hauptthema Change aufgestellt sind.
Ja, richtig.
Und euch Veränderungen nicht begleiten können. Warum beschäftigt dich das? Vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
Ja, warum beschäftigt mich das Thema? Also, wenn wir Transformationen begleiten, müssen wir natürlich wesentlich mit den Menschen der Organisation arbeiten. Mhm. Und häufig sehen wir eine Organisation vor uns, die schrittweise optimiert worden ist, über viele, viele Jahrzehnte meist. Und diese Optimierung, diese Effizienzen, die auch so durch die ganze Lean-Philosophie eigentlich mal gestartet wurden, die sind im Wesentlichen in so Produktionsbereichen, in Sales-Bereichen, vielleicht auch so in Produktbereichen. Also es gibt so ein paar typische Bereiche, die einfach schon ziemlich weit entwickelt sind. Und meistens sind auch Unternehmen um diese Funktion herum gebaut worden. Und was wir so wie Funktionsbereiche nennen oder Zentralbereiche nennen, das waren früher eher Anhängsel. Und diese Anhängsel, die sollten eher was Verwaltendes tun und die sollten idealerweise billig sein, also nicht zu viel Geld kosten und sind in der Regel auch nicht so richtig optimiert worden, wie das eben in Produktionsbereichen vielleicht der Fall ist. Jetzt schließt sich der Kreis zu dem, was heute aktuell ist. Das ist ja Age of Transformation. Wir haben jedes Jahr kommt gefühlt eine neue Disruption, ein neuer Anpassungsbedarf. Und dann ist es nicht mehr nur die Aufgabe von wenigen, das ist die Aufgabe von allen. Und wenn ich dann solche Bereiche habe, die eigentlich Beitrag leisten müssten, dafür aber nicht richtig aufgestellt sind, dann ist es keine einzelne Situation mehr, dann ist es für alle ein Problem. Und sich damit auseinandersetzen, ist unsere Aufgabe.
Jetzt sind wir beide, ich ja auch als Beraterin seit einigen Jahren mit dir zusammen, oft auch in IT-Bereichen zum Beispiel unterwegs. Mhm. Das wäre so eine typische Funktion, von der wir auch sprechen.
Ja.
Und da ist ja schon eine Beobachtung, die haben, also nicht nur haben die verdammt viele Anforderungen inzwischen, was die alles so machen müssen und auch nebenbei machen müssen und umsetzen müssen, weil Digitalisierung steht ja inzwischen überall irgendwie drauf.
Ja.
Aber tatsächlich ist da auch ein Thema, wie die selber dafür aufgebaut sind oder aufgestellt und was auch vielleicht die letzten Jahre verpasst wurde. Mhm. Willst du da mal reingehen, was so die Beobachtung ist?
Also ich würde aber gerne noch ein bisschen ausweiten, weil natürlich ist IT eines der typischen Beispiele. Mhm. Aber wenn du heute über Transformation nachdenkst, dann kommst du vor allem auch an HR-Bereichen nicht vorbei. Also HR ist ein Bereich, IT ist ein Bereich, auch Finanzen, Controlling. Also diese ganzen Querschnittsfunktionen, ohne die geht's nicht mehr. Und jetzt sind typischerweise IT-Bereiche noch gefühlt aus unserer Beobachtung am weitesten in ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Aber trotzdem versuchen wir mal über alle zu sprechen. Also was man so als Betriebseinheiten nennt oder CFO-Bereiche nennt, lass uns über die sprechen. Beobachtung Nummer eins ist, diese Bereiche sind eigentlich jahrzehntelang als Kostenblock gesehen worden und nicht als Leistungsbringer. Und das hat zur Folge, dass solche Bereiche natürlich idealerweise möglichst überall noch was Sinnvolles mitmachen, noch eine Anforderung extra kriegen und nebenbei bitte nicht so viel Geld ausgeben sollen, weil die ja eigentlich Overhead sind. Und wenn das über ein paar Jahre läuft, dann wirst du Jahr um Jahr bei deinen Haircuts kürzer gestellt. Dein Budget wird ein bisschen mickriger, als es eigentlich gewünscht war. Und wenn du dann heute ankommst und es gibt plötzlich die Gelegenheiten, du könntest eigentlich qua Kompetenz ein Thema bearbeiten, dann stehst du da als Leiter von so einer Einheit und sagst, das habe ich die Leute eigentlich gar nicht. Und das heißt, es ist für mich eher ein Prozess, der über viele, viele Jahre passiert ist. Mhm. Und wir müssen uns heute halt die Frage stellen, wie gehen wir damit um? Also lassen wir es so, dann kannst du die Bereiche fast abwickeln. Mhm. Oder geben wir denen eine vernünftige Aufgabe, sehen die als Beitragsbringer, als Business Enabler und stellen die auch entsprechend vernünftig auf.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, haben die genug Leute und die sind irgendwie kleingespart. Das ist ja so die eine Ressourcenseite sozusagen. Aber das andere ist ja auch, was für Kompetenzen treffen wir da überhaupt an? Ne? Wir wissen ja, wenn wir gucken, wie kann ich irgendwie Change-Projekte sinnvoll begleiten und was für einen Blick und auch für ein Standing in der Organisation habe ich eigentlich.
Ja.
Würdest du sagen, ist auch durchaus ein Kompetenzthema in den Bereichen?
Also es ist auf jeden Fall ein Kompetenzthema, was die wahrgenommene Kompetenz angeht.
Mhm.
Also wenn natürlich in so einem Management-Team die anderen Verantwortlichen keine Kompetenzvermutung haben, dann wird es halt eng. Und das passiert regelmäßig und das kennt man in dem IT-Beispiel. Schatten-IT kennen alle.
Ja.
Also man beginnt plötzlich, zum Beispiel in Produktionseinheiten, sich da eigene Kompetenz aufzubauen, vielleicht sogar die Beschaffung von Softwarelösungen selbst zu machen. Und hinterher sitzt so eine IT da und kann mit den Konsequenzen leben. Hat den Service an der Backe. Hat vielleicht auch Entscheidungen dann irgendwie auf dem Tisch, mit denen sie irgendwie umgehen muss. Wenn man sie gefragt hätte, hätten sie mit Sicherheit was anderes beraten. Also da reden wir von diesen Schatteneinheiten. Und die sind natürlich immer kritisch, weil sie eigentlich die Daseinsberechtigung der Funktionsbereiche gefährdet. Also wenn es mal so weit ist, dann ist es eigentlich schon ein Schritt zu weit. Du bist kurz davor, dann ein Outsourcing-Fall zu werden, dass man generell Fragen stellt, ob es sich noch braucht, ob man vielleicht die Orga so aufbaut, dass man nur so ein bisschen Rumpfeinheiten noch bevorratet und den Rest eher an Outsourcing-Partner und Dienstleister gibt. Das ist das waschechte Risiko. Und damit verbunden auch die Kompetenz noch stärker externalisiert wird. Und damit nehme ich mir auch die Chancen und die Möglichkeiten, die Bewegungsfreiheit für künftige Change-Herausforderungen. Weil ich immer weniger Kompetenz habe und immer stärker von externen abhängig bin.
Ich kenne das ganz gut selber, weil ich mal in einem Funktionsbereich gearbeitet habe. Und eine Beobachtung ist auf jeden Fall, dass du, wenn du ganz viel anfängst outzusourcen, dann hast du halt schnell das Problem, dass du nur noch zum Verwalter wirst. Und dann ist natürlich schwierig, gerade auch dem Management gegenüber als Funktionsbereich überhaupt noch zu argumentieren, oder? Also zu sagen, was können wir denn wirklich und wo haben wir denn unser Wissen und wo ist das gebündelt? Wenn wir nur noch sozusagen zum Koordinator von unseren externen Dienstleistern werden, dann hast du schnell eine schwierige Diskussion. Und wir versuchen da eigentlich immer so drei verschiedene Wahrnehmungen zu beschreiben, was so Positionen sind.
Ja.
Magst du einmal erzählen, welche wir da so sehen?
Die drei Positionen, die wir häufig sehen, sind sehr unterschiedlich. Ich fange mit der ersten mal an. Die erste, die nennen wir liebevoll das gallische Dorf.
Mhm.
Das ist quasi ein Funktionsbereich, der vor allem eine Innenorientierung hat. Die beschäftigen sich mit sich selbst, was sie selbst gut finden. Die gehen gerne auf Kongresse, die lesen Bücher, die engagieren sich selbst als Speaker. Die haben bei LinkedIn auch irgendwie ganz abgefahrene Profile, wo man sich denkt, arbeitest du eigentlich in der Firma als Hauptberuf oder ist es ein Nebenjob? Also sie sind sehr damit beschäftigt, sich in einer Community darzustellen. In der Folge hat so ein gallisches Dorf natürlich auch eine klare Außenkante. Das heißt, sie sind nicht wirklich verbunden mit ihren internen Kunden und die sind auch nur ganz begrenzt verbunden mit dem, was ihr Management eigentlich von oben von ihnen möchte. Also ich sag's gut, die kommen ganz gut ohne interne Kunden da aus und in dem Selbstkonzept leben die auch. Es muss vielleicht gar nicht sein. Häufig denkt man auch, dass die Leute davon ausgehen, dass sie irgendwie in der falschen Firma arbeiten, weil sie ja verstanden haben, wie es eigentlich wirklich geht und alle anderen haben es nicht verstanden. Kennt man als Beispiel, jetzt jüngst hatten wir die ganze agile Bewegung, wenn du da irgendwie Leute in Ausbildung schickst und machst sie schlau und machst sie fit und gibst ihnen Strukturen, Prozesse, Werkzeuge, Mindset, dann haben die häufig so das Gefühl von, wir sind hier auf einer einzelnen Insel und alle anderen haben es noch nicht verstanden. Das ist dramatisch, weil dann ist dein Know-how eigentlich für die Katz. Du wirst es nicht an die Leute kriegen mit der Einstellung von, die anderen sind nicht so weit. Das ist der Gallier.
Ein anderes Beispiel wäre jetzt ein HR-Bereich, der, du hast gerade von internen Kunden gesprochen.
Ja.
Das wären dann ja klassischerweise in dem Fall die Mitarbeitenden.
Mhm.
Wenn ich die nicht mehr im Blick habe und eigentlich wäre meine Funktion eine Dienstleistungsfunktion sozusagen, also ich bin erstmal Service Provider sozusagen, dann wird es natürlich schwierig, dann auch zu verargumentieren, was mache ich denn da eigentlich als Bereich, gerade auch im Management gegenüber. Ne?
Ja, ja. Also das gallische Dorf ist auf jeden Fall ein Phänomen, das auch viele Zuhörer wahrscheinlich gut kennen. Mhm. Es gibt solche Bereiche, sagt man, okay, die sind total entkoppelt mit sich beschäftigt. Ganz coole Ideen ab und zu, aber PS auf die Straße, Fragezeichen. Demgegenüber finden wir eine zweite Position, die man ganz natürlich einnehmen kann als so ein Bereich, die nennen wir die Werkbank.
Mhm.
Die Werkbank hat eine sehr, sehr starke Verknüpfung mit ihren internen Kunden und ist sehr dienstleistungsorientiert. Also sie versuchen schlicht und ergreifend alles möglich zu machen und vielleicht auch gar nicht so richtig zu hinterfragen, ob denn jede Anforderung und jede Anfrage, die kommt, auch zum Gesamtoptimum passt. Also da werden Portfolio-Diskussionen vielleicht gar nicht geführt. Da sagt man einfach nur, Sigi, Hans und Werner haben ein Thema und ich nehme mich diesem Thema an und versuche es bestmöglich zu machen. Das sind Organisationseinheiten, die typischerweise ächzen und stöhnen, also total viel auf dem Tacho haben. Und die Organisation erlebt dies so als wankelmütig, als leichtfüßig. Das sind politische Leichtgewichte, weil die ja eh immer alles machen, was man ihnen auf den Tisch legt. Und wenn sie gerade mal sagen, oh, eigentlich geht's gerade nicht, dann sage ich es gleich noch mal ein bisschen lauter und plötzlich geht's. Das heißt, da wird die ganze Organisation eher die Perspektive haben, dann müssen die halt mal Nein sagen. Mhm. Beim Geier war es eher so, dass man sagt, der Geier ist jemand, der so stark mit sich beschäftigt ist, der hat kein Thema mit Nein sagen. Mhm. Da wird man sich hier die Frage stellen, was machen die den ganzen Tag? Also so unterscheiden sich dann die Geier zum Beispiel von der Werkbank.
Wobei der Satz, was machen die den ganzen Tag, könnte ja auch auf beide zutreffen. Ne?
Also, ja.
Warum kriegen die es nicht hin? Warum kriegen die mein Thema nicht rein?
Oder ja, genug? Das ist so. Ja. Aber naturgemäß ist es schon so, dass solche Einheiten sehr, sehr stark eingespannt sind und schon viel für ihre Kunden abliefern. Mhm. Es kann halt sein, dass dieser Durst nach mehr eben nicht gestillt werden kann. Also vielleicht ist der Kunde sehr gefräßig, auf gut Deutsch. Ja. Mhm. Das kann sein. Ja. Also das sind die ersten zwei. Und die dritte Position, die häufig eingenommen wird, ist die der Inquisition.
Das klingt hart.
Ja. In der Inquisition bin ich so gut wie überhaupt nicht auf einer Kundenperspektive unterwegs. Ich habe da gar keine Kunden gefühlt. Mhm. Sondern ich verstehe mich vielleicht eher selbst als das Top-Management. Ich übersetze auch gerne, was vielleicht in irgendeiner Jahresansprache eigentlich gemeint war und setze das dann um. Also da verstehe ich mich sehr direktiv, sehr regulierend, steuernd, in Teilen auch sanktionierend. Und da wird eine Organisation eher sagen, also von denen hast du keine Hilfe zu erwarten. Die werden dir im schlimmsten Fall noch jede Woche irgendwelche Templates schicken, die du bitte ausfüllen sollst, damit irgendwo ein Reporting an irgendjemanden geschickt wird. Du weißt aber nicht, was damit passiert. So, das ist der dritte. Und das heißt, das sind die drei Positionen, die so gut wie alle Funktionseinheiten, die ich kenne, früher oder später mal einnehmen. Und die spannende Frage ist ja, wie kommst du denn dazu? Sind es Präferenzen? Ist es geplant? Ist es eine Hauskulturfrage? Das ist eigentlich unerheblich. Wir sagen nur, die drei Marotten gibt es, diese Position. Und diese drei Positionen führen am Ende dazu, dass eben Schattenbereiche aufgebaut werden, um dich zu kompensieren. Und damit ist unsere Aussage hier für den Podcast, wenn du auf einer dieser drei Positionen bist, ist dein Dasein massiv gefährdet. Also Repositionierung ist unbedingt empfohlen. Das an der Stelle.
Und Repositionierung wohin ist jetzt natürlich die spannende Frage. Ne? Das sind ja erstmal sehr negative sozusagen Bilder und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt der eine oder andere, der das hört, auch sagt, boah, ich leite doch selber einen Funktionsbereich, so sehe ich mich gar nicht.
Ja, ja.
Das ist so das eine, ne? Also die eigene Wahrnehmung. Aber die Idee wäre ja zu sagen, wie kommen wir quasi in den Bereichen, wie schaffen wir es, dass die wieder zum Mitgestalter werden? Und wenn ich jetzt die Leiterin von der Funktion wäre, wo würdest du anfangen? Wo muss ich ansetzen? Was ist so das Erste, was ich machen kann?
Ja, also vielleicht noch kurz Mengenlehre. Wenn wir über Positionierung sprechen, ich habe es gerade auf diesen drei Positionen ein bisschen beschrieben, wer denn da so im Spiel ist, dann würde ich sagen, erstmal Mengenlehre. Also wir haben so drei Mengen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss und innerhalb von denen ich mich positionieren muss. Die erste Menge ist quasi sowas wie die steuernde Ebene von ganz oben, also Corporate. Top Management, die haben eine Anforderung, die haben eine Geschäftsverteilung, die haben strategische Richtlinien und an denen gilt es, sich irgendwie zu orientieren. Also ich muss die Perspektive des Top Managements einnehmen, um mich zu reflektieren. Mhm. Die zweite Menge ist mit Sicherheit die der internen Kunden. Also die, für die ich Leistungen erbringe, die man im echten Leben dann auch über irgendwelche klassischen Vereinbarungen irgendwie löst. Da gibt es dann Tickets mit irgendwelchen Zeiten und irgendwelchen Qualitäten und mit denen decke ich die Standardprozesse ab, die ich versuche quasi zu servicieren. Also auch an denen sich zu orientieren ist wichtig. Also klassisch Kundenzufriedenheit. Ne? Und die dritte Menge das bin ich als Funktionsbereich selbst. Was ist unser Eigenanspruch? Was ist unser Selbstbild? Wie reflektieren wir was Professionelles in unserem Job? An der Frage entzündet sich vieles. Also wie geht mein Job professionell, ist wahrscheinlich die Mutter aller Kulturkonflikte. Und das gilt es, sich anzuschauen und auch mit dem Team zu reflektieren. Also wenn man ein Restaurant wäre, wäre die erste Frage, was kommt auf die Speisekarte? Wir kennen alle Kochsendungen, wo irgendwie dann Thai-Imbiss, Currywurst, italienische Küche, griechische Küche, alles auf einer Karte steht. Und der Gast dann schon den Eindruck kriegt, naja, wahrscheinlich können die gar nichts richtig. Also erste Frage, was bist du für ein Lokal und was ist deine Speisekarte? Und das sind die drei Mengen. Und in rein Lehre würde ich jetzt hergehen und sagen, wir starten mal top-down. Wir holen uns jetzt eine Gesamtstrategie und lehnen uns an der an. Die gelebte Praxis zeigt aber, dass das, was da im echten Leben vorhanden ist, dir meistens nicht wirklich hilft. Das muss man ganz klar sagen. Die Strategie ist entweder nicht da oder sie ist gar nicht für den Dienstgebrauch oder sie ist under review und man muss nochmal dran arbeiten. Also es wird dir nicht gelingen zu sagen, und sobald diese Strategie dann auf dem Tisch liegt, kann ich mich daran ausrichten. Das klappt in 9 von 10 Fällen nicht. Also die Antwort auf deine Frage, beginn bei dir selbst. Bei der eigenen Fragestellung zu beginnen, wofür sind wir da? Was ist unser Anspruch? Und vom Maße, die man so Land auf Land ab kennt, ist sicherlich mal so eine Art Leitbild zu entwickeln. Da kann auch gern ein Mission Statement rein. Und die Mission ist idealerweise auf die internen Kunden ausgerichtet oder eben auf die Belange der Unternehmensführung. Es gibt ja nicht nur unterstützende Maßnahmen, sondern ich muss ja als Querschnittsbereich auch häufig steuernde Aktivitäten machen. Also ich bin Governance. Auch das kann rein ins Selbstverständnis. Und dann im zweiten Schritt ganz sicher eine Bestandsaufnahme machen. Was ist unser Leistungsangebot? Und sich dazu ein Fremdbild zu holen von den Kunden. Also was von dem Krempel, den wir anbieten, braucht ihr überhaupt? So ganz salopp. Und was fehlt? Und was von dem, was wir anbieten, braucht ihr überhaupt nicht? Und bei den Punkten, die wirklich genutzt werden, die Frage stellen, wegen mir ganz vereinfacht, Ampellogik, grün, gelb, rot, wie ist der Status? Und damit könnte man, glaube ich, gut starten. Was wollen wir? Was wollen wir leisten? Wie sehen es die Kunden? Damit könnte man mal zu einem Vorstand oder so einer Geschäftsführung gehen und die Position mal reflektieren. Das wäre der Start.
Wenn ich dir so zuhöre, also sind wir gerade erstmal sehr kritisch, was sozusagen auch einerseits, klar, sprechen wir gerade darüber, was wir beobachten, ne? Aber die Einschätzung, so woran es sozusagen scheitert oder was die Funktionsbereiche oft nicht gut machen, ist so das eine. Und ich glaube, ein Thema, was es da auf jeden Fall braucht, ist die Fähigkeit auch, sich objektiv damit auseinandersetzen zu wollen, was ist denn eigentlich mein Leistungsangebot und ähnliches. Und wenn ich jetzt herkomme und sage, die haben es jahrelang eigentlich nicht richtig gemacht, so ist es ja zu solchen Positionierungen dann auch gekommen und oft ist es ja auch festgefahren, wäre mal die Frage, was ist denn eine Haltung, die ich da brauche, ne?
Ja.
Also das ist, glaube ich, auch ein Thema. Das eine ist klar ganz faktisch, die verschiedenen Schritte, was gucke ich mir an, wie ich brauche ein Leitbild, ähnliches und versuche Sachen aus der Strategie abzuleiten. Aber das andere ist ja auch nochmal zu fragen, wie muss ich mich dem denn nähern, mit was für Mindset muss ich da denn antreten, damit es überhaupt zum Erfolg werden kann?
Ja. Also der erste Punkt, für den ich Werbung machen möchte, ist gemeinsame Verantwortung. Klar ist, dass nicht ein Bereich alleine solche Marotten entwickelt. Das ist ein Wechselspiel. Das heißt, dazu muss es auch etwas geben, was die gemeinsame Marschrichtung vorgibt. Also die Kunden, die Unternehmensleitung und ich als Bereich müssen da zusammen eine Agenda entwickeln. Ja, im Alltag riecht es nach einem Gremium, das kann schon sein. Und das ist der erste Schritt, zu verstehen, dass nicht ich alleine hier verantwortlich bin, sondern wir haben das zusammen gemacht. Die Motivation, Leute da an den Tisch zu kriegen, muss darin liegen, dass wenn wir zusammen einen Funktionsbereich wieder geländegängig kriegen, dann profitiere ich massiv bei meinen künftigen Aufgaben davon. Und ich habe nicht eine Antwort, die so salopp daherkommt, der macht halt ein Ticket auf und irgendwann kommt eine Lösung, sondern ich habe einen Dialog auf Augenhöhe und ich kann vernünftig miteinander einschätzen, wie kriegen wir Aufgaben hin und wo sind auch Grenzen. Und dann kann man die Grenzen auch gemeinschaftlich besprechen und vielleicht eine Vorlage erarbeiten und sagen, da braucht es eben mal eine projekthafte externe Hilfe. Oder ganz wichtig, man sagt auch mal kategorisch Nein. Häufig leben solche Bereiche auch in diesem Selbstbild, ich kann nicht Nein sagen. Und ich würde sagen, verdammt nochmal doch. Beim Nein fängt die Freiheit erst an.
Was ist ein Beispiel dafür, wie ich mich dem stellen kann? Also ich brauche ja erstmal ganz schön Mut, oder? Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich will mich neu positionieren, ich will mich neu ausrichten.
Ja.
Was wird denn dann möglich, wenn ich das schaffe?
Also einen Schritt zuvor würde ich nochmal die Frage stellen, ob es überhaupt Mut braucht. Man könnte es auch ganz rational sehen und sagen, wenn ich eine nicht besonders optimale Positionierung habe und die Wahrnehmung der Organisation ist, die kriegen eh wenig oder nur begrenzt was hin und deshalb werden in der Folge Externe eingekauft, um mich quasi zu ersetzen,
ja,
dann stimmt was nicht mit der Leistung. Und wie gesagt, da bin ich gar nicht als Einzelner verantwortlich, das ist ein Wechselspiel. Und insofern würde ich das als Chance, das ist quasi wie eine Paartherapie, Beziehungstherapie, ich würde da einsteigen und sagen, Leute, soll es so bleiben? Und die Antwort ist doch klar. Die Leute werden sagen, nein, sehr gerne nicht. Und wenn ich das als Startpunkt habe, dann ist der Mut eigentlich, erstmal zur Seite zu schieben, sondern erstmal anzufangen, dann lass es uns als gemeinsame Aufgabe sehen und dann fangen wir es an. Da brauche ich keinen überartigen Mut oder keine Superheldenkräfte. Ich muss es besprechbar machen. Die Antwort hat nicht ganz beantwortet, was du wolltest. Hilf mir nochmal, spiel mich nochmal an.
Genau, die Frage war auch noch zu sagen, was wird denn dann möglich? Also wenn ich mich dem stelle, wenn ich das schaffe, wenn ich das gut mache, mir zu überlegen, was ist eigentlich mein Portfolio, was muss ich anbieten?
Ja.
Lerne Nein zu sagen,
ja, genau.
Ganz großes Thema, ganz oft. Und nach vorne heraus auch einen Weg für mich finde zu einer guten Positionierung, die ich auch vertreten kann. Was wird dann plötzlich möglich? Du hast gerade auch von Freiheit gesprochen. Wo liegt
ja.
die?
Wahrscheinlich ist das Erste, was passiert, dass meine Ansprechpartner aus dem Unternehmen das erste Mal auch so einen Erwartungshorizont kriegen zu dem, wofür stehen wir als Mannschaft in unserer Funktion eigentlich zur Verfügung? Was ist unser Auftrag? Und was können wir leisten? Und da werden die erstmal eine Verbindlichkeit wahrnehmen, indem ich klar Nein sage, habe ich alle Mittel, um Prioritäten zu setzen. Prioritäten setzen heißt Nein sagen. Und wenn man nicht eine unfassbar teure Organisation haben will, dann ist der erste Schritt zu sagen, wir werden jetzt uns die Dinge aussuchen, die für euch, liebe Kunden, und für euch, liebes Management, extrem wichtig sind. Und die priorisieren wir. Und das hat eben den Preis, dass wir andere Themen nicht machen, oder nur sehr eingeschränkt. Und sich zu diesen Ergebnissen auszutauschen, wird dazu führen, dass man auch viel besser reflektieren kann, wo stehen wir denn skillseitig? Wie steht es um unsere Prozesse? Ist das Sizing der Organisation überhaupt das Richtige? Da auch noch ein Wort. Diese Werkbankorganisationen haben meistens das Problem, dass sie viel Tagesgeschäft haben und nebenbei Projekte jonglieren. Es wäre schon ganz gut, wenn ich am Anfang mal eine Idee habe, von wie viel Kapazität packe ich eigentlich auf Projekte, also auf Neues, und wie viel brauche ich als Standardkonfiguration, damit ich meine klassischen Leistungspakete im Standard abwickeln kann. Denn Prioritäten setze ich, bevor die Arbeit losgeht, nicht mittendrin. Und das zusammen mit Management auszuhandeln, führt auch dazu, dass man es durchhalten kann. An der Stelle ist aber empfohlen, da braucht es mindestens quartalsweise wahrscheinlich ein Review dazu, dass man sagt, was nehme ich mir in so ein aktives Portfolio unserer wegen mir Projekte? Und dann schauen wir auch, wie weit wir mit denen kommen. Und wir machen erst neue, wenn die alten auch fertig sind. Außer es gibt ein wahnsinnsstrategisches Thema, das irgendwie mit dem Raumschiff landet. Plötzlich ist wieder was Neues wichtig. Dann ist es auch wichtig, dass man nicht als Funktionsbereich selbst Prioritäten setzt, sondern es gemeinsam mit dem Management-Team macht, weil es sind ja ihre Projekte, die dann warten. Und das zeigt schon, die Art der Arbeit ist eine andere. Ich engagiere mich dafür, dass meine internen Kunden leistungsfähiger und besser werden. Und das ist der erste Schritt zum Business Enabler. Da können Menschen wachsen, die lange nicht gehört und gesehen wurden. Da werden Kompetenzen aufgebaut, weil ich endlich weiß, worum geht's eigentlich bei uns im Unternehmen und wo kann ich einen Unterschied machen als Mitarbeiter. Und die Sachen, wo wir keinen Unterschied machen, die können wir gerne nach außen geben. Aber da, wo wir sagen, das ist die DNA, dafür sollten wir stehen, sollten wir uns weiterentwickeln. Und dafür kann man sich Schritt für Schritt einen Namen machen. Und ich habe einige Kunden gesehen, die nach so einem Prozess ein völlig neues Image erarbeitet haben. Also viel, viel Street Credibility eigentlich erworben haben. Und sagt, ey, die können nicht nur kleine Pakete machen, die können auch die richtigen Hebel drehen. Also nicht nur arbeiten im System, auch arbeiten am System.
Würde ich sagen, schließe ich mal ab mit Blick sozusagen auf das, was wir gerade gehört haben. Wir sagen eigentlich, ja, die Funktionsbereiche sind gerade nicht ordentlich aufgestellt für den Wandel. Aber hey, da liegt eine Riesenchance. Nutzt die und dann wird richtig was möglich. Und es haben vor allem alle was davon.
Ja, und vielleicht noch eins, das auch das Thema Mut nochmal bedient. Das ist gerade bei mir hängen geblieben vorhin.
Ja. Yeah.
Häufig braucht es Mut, mit seinem Thema auch irgendwie ins Budget zu gehen.
Mhm.
Ich erlebe sehr, sehr häufig, dass plötzlich im Budget Bewegung drin ist, wenn man auch einen wirklichen Nutzen hat. Also die Leistungsseite ernst zu nehmen und dafür selbstbewusst auch aufzuschreiben, was brauchen wir dafür, ist vielleicht ungewohnt. Es geht aber in der Regel eher gut, als dass es abgeschmettert wird. Das ist die Erfahrung, die wir hier haben.
Um den Ball nochmal aufzugreifen, heißt es ja ganz konkret, dass wir einmal dazu ermutigen, da hinzuschauen, aber auch tatsächlich es Wege gibt, sich auch auf eine gute Art und Weise damit auseinanderzusetzen. Also wir sagen, im Moment gibt es da eine negative Wahrnehmung in vielen Organisationen der Funktionsbereiche und gleichzeitig wird aber unfassbar viel möglich, wenn wir in die Mehrwertsdiskussion einsteigen, wenn wir auch über Prioritäten reden und wenn wir auch bereit sind, den Weg nach oben zu suchen und auch über Budgets zu reden und ganz konkret zu sagen, wie müssen wir uns so positionieren, dass wir für die Zukunft richtig aufgestellt sind und vor allem auch, dass wir dann wieder in der Lage sind, Veränderungen, die ja täglich hinter der Tür stehen, richtig zu begleiten als Funktionsbereiche. Wäre das ein guter Abschluss für dich?
Genau so. Vielen Dank.
Danke auch, Kevin.
Das war die Episode zu Ist dein Funktionsbereich Gallisches Dorf, Werkbank oder Inquisition mit Kevin Vander und Caroline Zielke. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feinton. Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.